Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe des Europa-Podcast. Heute geht es um eines der brennendsten Themen der Gegenwart, um die Klimaerwärmung und um den Umbau unserer Wirtschaft zu einer klimaverträglichen Wirtschaft. Heute bin ich im Gespräch mit Helmut Scholz. Helmut Scholz ist seit 2009 Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Er kommt aus Brandenburg und vertritt die Linke im Europäischen Parlament. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte im Parlament ist die Handelspolitik des Europäischen Parlaments oder der Europäischen Union. Und ein anderer ist die Frage nach den internationalen Beziehungen der Europäischen Union. Beides gehört ja durchaus ein Stückchen zusammen, ist nicht identisch, aber hat natürlich viel miteinander zu tun. Erst einmal, ja, herzlich willkommen, Helmut, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, für dieses Interview.
Danke, gerne, ja. Das war eine interessante Konferenz und deshalb stehe ich schon gerne jetzt hier vor dem Mikrofon.
Ja, es geht um eine Konferenz, die vom 15. bis 17. Mai 2023 im Europäischen Parlament in Brüssel stattgefunden hat. Die Konferenz stand unter dem Titel Beyond Groß. Und einer der Redner auf dieser Konferenz hat den Eindruck gehabt, dass diese Konferenz das Woodstock of Post-Gross ist. Meine erste Frage an dich, stimmst du dieser Einschätzung zu oder siehst du das eher etwas skeptisch?
Nee, ich habe, glaube ich, auch diesen Begriff sogar getwittert. Ich stimme dem schon durchaus zu, wenn ich in Rechnung stelle, dass diese Konferenz ja nicht aus dem Nichts passierte, sondern sich auf eine langfristige, intensive Beschäftigung mit der Frage fußte, wie müssen wir eigentlich unsere Produktions- und Konsumptionsweise so ausgestalten, dass sie nicht zulasten des Planeten, nicht zulasten der auf unserem Planeten lebenden Menschen erfolgt. Also eigentlich eine linke, wenn man so will, kapitalismuskritische Veranstaltung, die deutlich gemacht hat, vor 50 Jahren war der Club of Rome-Bericht veröffentlicht worden, der die Grenzen des Wachstums aufzeichnete und gesagt hat, wir müssen über Wachstum hinaus, also wir müssen eine andere Form der Bemessung wirtschaftlicher Entwicklung ins Auge fassen und vor allen Dingen realisieren, wenn unser Planet eine Zukunft haben soll und vor allen Dingen die menschliche Zivilisation auf dem Planeten. Und jetzt gab es viele Konferenzen, Zusammenkünfte, wirtschaftswissenschaftliche Manifests und so, die sich alle mit diesem Thema beschäftigt haben. Aber ich habe noch nie so viel Sachkundige, Begeisterte, junge Menschen gesehen, die gekommen waren, um mit Politikerinnen, Politikern, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Wirtschaftswissenschaftlern, Akademikern, Künstlerinnen diskutieren wollten, ja, wie retten wir eigentlich unseren Planeten? Und wie müssen wir deshalb unsere Lebensweise, vor allen Dingen aber die Industriepolitik, die Landwirtschaftspolitik, also die Ökonomie verändern, dass eine solche Perspektive möglich wird, nämlich weiter für alle auf unserem Planeten einen lebenswerten Raum zu haben. Und insofern, ich war selber ja nicht in Woodstock. Ich nehme aber an, dass da auch ganz viele junge Leute waren, die einfach gesagt haben, I have a dream. Ich will sozusagen mich aufstellen. Und das habe ich hier auch festgestellt.
Immerhin, es waren ja auch 3 Tage. Woodstock war auch über 3 Tage. Diese Konferenz lief über 3 Tage. Die Teilnehmerzahl war, glaube ich, etwas geringer, aber für eine Veranstaltung im Europäischen Parlament war das auch eine ungewöhnlich große Veranstaltung. Es waren weit über 1000 Leute da, ne?
Ja, es waren sogar mehr da. Also wenn man so hochgreift, hat unser Org-Komitee von der Konferenz gesagt, also es war an den 3 Tagen insgesamt so ungefähr 2500 Menschen im Parlament, nicht alle an allen Veranstaltungen, sondern es waren auch manchmal am ersten Tag mehr da und am letzten Tag vielleicht nochmal wieder andere. Und dann nochmal 4.000, die es im Internet verfolgt haben. Also die ist webstreamt worden und ist ja auch nach wie vor im Netz abrufbar. Noch nicht ist alles aufgearbeitet, auch aus den, vor allen Dingen nicht aus den Fachpanels, die zwischen den großen Plenarrunden stattgefunden haben. Das ist ja auch ein enormer Kraftaufwand, zumal es ja 20 Abgeordnete waren, die diese Konferenz durchgeführt haben. Es war also nicht eine fraktionsübergreifende Initiative von allen politischen Fraktionen, sondern mit Unterstützung der Fraktionen. Aber eigentlich war es diese Gruppe von Abgeordneten, die die Konferenz konzipiert, die politische Unterstützung eingeworben und auch realisiert haben und die jetzt auch darüber nachdenken müssen, wie gehen wir mit den Folgen um.
Und die kamen aber aus allen Parteien, aus allen Fraktionen, abgesehen von den rechten Fraktionen, wenn ich das richtig gesehen habe auf dem Programm. Ne?
Sie kamen aus allen 5 Fraktionen, also sowohl von den Grünen, die maßgeblich der grünische Co-Fraktionsvorsitzende war, der Spiritus Rector, würde ich mal so sagen, des Unternehmens, weil er auch schon vor 5 Jahren, da war ich auch mit dabei, wir hatten schon mal eine solche Konferenz durchgeführt und wir haben gesagt, wir brauchen unbedingt noch in dieser Legislatur eine solche Konferenz. Es waren Sozialdemokraten dabei, es waren Liberale dabei, es waren Vertreter der Europäischen Volkspartei dabei und vor allen Dingen auch 4 linke Abgeordnete unter den 20, darunter unsere Co-Fraktionsvorsitzende Manon Aubry.
Das klingt nicht schlecht. Und ja, wenn man sich in Deutschland die Diskussion anschaut, dann ist das schon beeindruckend und bemerkenswert und auffällig, dass ja sozusagen über die Fraktionen hinweg sich Abgeordnete zusammengeschlossen haben, eine solche Konferenz auf den Weg zu bringen. Ne? Das wäre, glaube ich, in Deutschland so. Weiß ich nicht, ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber ich finde es schon auffällig und bemerkenswert, dass das so möglich ist.
Also aus einem jeweiligen nationalen Parlament heraus so etwas zu veranstalten, stelle ich mir auch schwierig vor, weil wir ja in den nationalen Parlamenten immer Opposition und Regierungsbänke haben. Und hier haben wir das wo nicht direkt, sondern hier sucht jedes Thema seine eigenen Mehrheiten. Und dieses Thema, Beyond Groß, Nachdenken über unsere Wirtschaftsweise, über die Frage, wie gehen wir um mit den Grenzen unseres Planeten, in einer ja gerade im vorigen Sommer erlebten Hitzewelle, die nochmal deutlich gemacht hat, wie katastrophal bestimmte Umweltdinge schon sind. Und das haben wir sozusagen in Zentraleuropa erlebt. Die Dürre im Winter in Frankreich, in Italien, jetzt die Überschwemmung in Italien zeigen ja auf, wir brauchen ein Nachdenken, wie wir mit Klimawandel umgehen. Und zugleich aber auch Arbeitsplätze halten, Industrie weiter haben wollen. Wie muss die Agrarproduktion gestaltet werden, die dann auch nicht zulasten von Menschen in Regionen der anderen Teile unserer Erde erfolgt. Und das, glaube ich, ist der eigentliche springende Punkt gewesen und der war so spannend.
Ein anderer Punkt, ich habe am dritten Tag selber teilgenommen an der Konferenz. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen war, dass sehr viele junge Leute, sehr viele Aktivisten und Aktivistinnen teilgenommen haben an dieser Konferenz und offensichtlich auch sehr engagiert in den Diskussionen waren und das auch ja, wahrgenommen haben, dass Politiker aus dem Europäischen Parlament im Plenarsaal des Europäischen Parlaments sich den Fragen und den Anregungen der Aktivisten und Aktivistinnen gestellt haben. Und nicht nur Aktivistinnen, es waren auch andere Leute da, aber es waren schon auch Aktivisten und Aktivistinnen dabei. Ne?
Ja, ja, es waren ganz viele Aktivisten und Aktivisten dabei und sicherlich auch Aktivisten oder Aktivistinnen von Fridays for Future. In dem einen Panel wurde festgestellt, die Aktivistinnen für die Umwelt sind heute meistens Frauen. Also auch die feministische Problematik kam durchaus zum Tragen. Aber insbesondere hat mich beeindruckt, dass die vielen jungen Menschen sehr sachkundig, also auf wissend fußende Fragestellung in die Debatten eingebracht haben und auch nicht locker gelassen haben, wenn mal eine Politikerin, ein Politiker etwas gesagt hat oder eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler bestimmte Dinge dort als Thesen vorgestellt hat. Zum Teil wurden Wissenschaftler mit Standing Ovations bedacht, wenn sie die sozusagen den kritischen Moment, in dem wir uns global befinden, beleuchtet haben, wenn sie in grafischen PowerPoint-Präsentationen auch die Wachstumskurven der Klimabedrohung unserer Welt nachvollziehbar gemacht haben und dann daraus abgeleitet haben, was muss sich eigentlich verändern, also einen Nachdenkensprozess angeregt haben. Und das war beeindruckend, vor allen Dingen in dieser Breite und vor allen Dingen 27 Staaten vertreten. Also es war europäisch.
Ja, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik, möchte ich nochmal auf das Thema zurückkommen, Beyond Groß. Vielleicht kannst du kurz erläutern, was mit Beyond Groß gemeint ist und auch nochmal vielleicht etwas dazu sagen, weshalb andere Begriffe, die es auch gibt, nicht gewählt wurden. Also manche sprechen ja auch von Green Growth, andere sprechen von Degrowth. Was bedeutet das und warum habt ihr euch in dieser Konferenz auf diesen Begriff, auf diesen Titel Beyond Growth geeinigt und verständigt? Ich denke, das war nicht zufällig, ne?
Nein, das war nicht zufällig. Und als wir die diesjährige Konferenz konzipiert haben, die ist praktisch vor 2,5 Jahren konzipiert worden, weil wir damals anlässlich des 50. Jahrestages des ersten Berichts des Club of Rome Grenzen des Wachstums, also schon mal der Begriff Wachstum damals eingeführt, gesagt haben, ja, wir müssen klarer formulieren, wo wollen wir eigentlich hin mit der Konferenz. Und wir haben gesagt, postgroß, was ist nach Wachstum? Nach Wachstum passiert sozusagen in der Analyse dessen, wohin Wachstum führt wirtschaftlich, als unbegrenzte Kennziffer, führt sie eigentlich ins Nichts oder in den totalen Ruin. Und die groß ist eine Negativbeschreibung, weil sie sehr oft mit Thesen verbunden wird. Naja, wir müssen also unsere Wirtschafts- und Konsumptionsweise beschränken. Wir müssen Verzicht machen etc. und erreichen damit eigentlich den Adressaten von produktiver, konstruktiver Auseinandersetzung mit den Fragen, wie muss umgebaut werden unsere Wirtschaftsweise, wie muss umgebaut werden eine Industrie, wie muss im 21. Jahrhundert auch darüber nachgedacht werden, wie gehen wir mit Technologie um und dem Energieverbrauch von Technologie. Ja? Kryptowährungen als größte Energiefresser sind ja bekannt. Ist das also ein Ausweg? Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen mit der Konferenz beschreiben, Versuche, Wege, Vorschläge, Anregungen und Alternativen, was eigentlich wichtig ist, neben dem Wachstum für uns als menschliche Gesellschaft, als Zivilisation, die in Solidarität mit den Menschen überall und mit der Umwelt versucht, ein neues Lebensmodell, wenn man so will, auf den Weg zu bringen.
Oft wird ja vorgeworfen, gerade den Leuten, die sich mit Klimaschutz befassen, mit Umweltschutz befassen, dass es ihnen um Verzicht und Verbote geht. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, kann man aber erst einmal festhalten, um Verbote und Verzicht ging es im Zentrum dieser Konferenz nicht.
Nee, im Zentrum ging es garantiert nicht um Verzicht, sondern es ging ein Umdenken. Es ging um Umdenken. Also was ist uns wichtig? Also eine Ökonomin hat beschrieben, wie sie praktisch ihren Sohn entbunden hat im vorigen Sommer. Es war unvorstellbar heiß im Krankenhaus. Und sie hat gesagt, für mich war es fast unerträglich, aber noch unerträglicher war es für einen Jungen. Weil darauf ja als Säugling, als gerade frisch geborenes Lebewesen gar nicht vorbereitet ist und war. Und dieser Zustand wird in 40 Jahren nicht mehr sein, weil man zu dem Zeitpunkt, wenn die graduelle Erwärmung weitergeht, kann man nicht mehr leben und auch keine Kinder bekommen. Und die Zukunft der Menschheit erlischt einfach. Das heißt, die Konferenz hat gesagt, wir müssen jetzt den Moment, den wir noch haben, darüber nachdenken, wie erfüllen wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO, die sogenannten 17 Nachhaltigkeitsziele, die eine solidarische Lebensweise beschreiben, die aber wenig konkret sind. Und da muss europäische Politik eine konkrete Antwort formulieren. Wie soll unsere Industrie, wie sollen unsere Arbeitsplätze, wie soll die soziale Absicherung, wie soll Energiesicherheit, wie soll Ernährungssicherheit gewährleistet werden für jede und jeden? Und das ist die eigentliche Fragestellung. Und die wird mit einer einfachen Fortsetzung der Bemessung wirtschaftlicher Entwicklung mit dem Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedstaaten als Wettbewerbskriterium zwischen den verschiedenen Staaten am Markt nicht mehr funktionieren. Und deshalb wollten wir mit der Konferenz auch andere Begrifflichkeiten in die Debatte einspeisen. Wir sagen, für uns ist wichtig, dass wir sagen, wir brauchen ein Better Living, ein besseres Zusammenleben-Konzept. Das ist so eine Kennziffer. Es gab Vorstellungen anderer Kriterien, wie man eine ja, sozusagen gerechte mit Umwelt und im sozialen und menschenrechtlichen Sinne Ökonomie schaffen kann, vorgestellt werden, so eine Donut-Ökonomie und es gibt also verschiedenste Theorien und Vorstellungen, wie man den rein auf wachstumsfetisch ausgerüsteten industriepolitischen, wirtschaftspolitischen Ansatz verändern muss, um das mit der Kommission zu bereden, mit der Kommissionspräsidentin, die da war, mit der Parlamentspräsidentin, aber vor allen Dingen eben mit den vielen jungen Leuten, die nachhaltig gefordert haben, wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen Dekolonialisierung, wir brauchen auch einen menschlichen Umgang mit Menschen an den Außengrenzen der EU etc. Also das waren so Metaphern, die auch nochmal hochgehalten wurden, die frenetisch eingefordert wurden und wo auch die Wissenschaft aufmerksam gemacht hat. Wir sind uns bewusst und wir sind bereit, an der Bestimmung, bei der Ausarbeitung solcher Entwicklungswege mitzutun.
Du warst ja nicht nur Mitorganisator dieser Konferenz, sondern du warst doch einer der Sprecher auf einem der Panels. Das war das Fokuspanel 15, da ging es hauptsächlich um Handelspolitik. Und ja, wir hatten ja schon zu Anfang festgestellt, das ist einer deiner Schwerpunkte. Vielleicht kannst du erst einmal so ein bisschen darlegen, wo die Verknüpfungen zwischen dem Thema Beyond Gross, diesem allgemeinen Thema, wo es um die Bemessung von Wirtschaft geht, und auf der anderen Seite Handelspolitik geht. Also das eines der Ziele war ja zu sagen, die Handelspolitik muss neu bestimmt werden. Aber erstmal muss man ja, glaube ich, ein bisschen klar kriegen und sortiert kriegen, wo liegen die Bezüge zwischen Handelspolitik und dem Thema Beyond Gross.
Also ich hatte eingeführt dieses Fokuspanel 15, das ist wahrscheinlich das am wenigsten sexy Panel dieser begeisternden Veranstaltung sein wird, weil wir uns mit den harten ökonomisch und strukturellen Gegebenheiten dieser Welt befasst. Handel ist sehr konkret. Handel lebt von Kennziffern, von Import, Export, von Handelsbilanzen, von Handelsdefiziten, von der Fähigkeit und Unfähigkeit von bestimmten Wettbewerbern im internationalen Markt, sowohl innerhalb der EU, aber auch vor allen Dingen der EU mit Drittländern, die Daseinsweise auch dieser Gesellschaft mitgeprägt wird. Und zu welchen Bedingungen kann Handel eigentlich geführt werden? Und sind die wirtschaftlich stärksten Nationen der Erde in der Lage, die Bedingungen für diesen Handelsaustausch zu diktieren? Und wie muss der umgebaut werden in dem Sinne von Bio und Groß? Und deshalb fand ich das einerseits dann wieder ernüchternd zum Teil, weil viele Begeisterungen, die wir im großen Plenarsaal hatten, die musste dann in die Mühen der Ebene rein, ja, und sich Fragestellungen, ja, wie halten wir es mit Handelsregeln und mit Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten, die um eine CO2-Emissionssenkung durchzureichen, eben den Emissionshandel, den Preis gegen Null fahren, und wir fahren den in der EU praktisch hoch. Also genau diametral entgegengesetzte Rezepte, Regelsetzungen, die dann wiederum auf der internationalen Ebene miteinander ja irgendwie zusammenstoßen. Und das ist nur ein Beispiel. Jetzt könnte man viele andere Länder der Erde auch nehmen, die andere Wege finden oder versuchen zu finden, wie man auch mit diesen Herausforderungen des Themas industrielle Entwicklung, industrieller Absatz, Export, handelspolitische Präferenzen und Klima und technologischer Wandel umgeht. Und Recht auf Ernährungssicherheit. Wie muss also eine solche regelbasierte internationale Handelsstruktur aussehen? Wo schafft man die? Wie schafft man die? Welche Verantwortung hat dafür die Europäische Union als einem der großen Player im internationalen Handel? Wir sind eben eigentlich Exportmeister und innerhalb der EU Deutschland. Das heißt, auch die Frage, wie unsere Wirtschaftskonzeption und Politik aussieht, die hat auch damit zu tun, wie sind die Bedingungen in anderen Regionen der Erde. Und wir hatten eben Vertreter von der WTO da, wir hatten Vertreterinnen von der Kommission, von UNCTAD, also der internationalen UNO-Spezialorganisation für Handel und Entwicklung, wir hatten das internationale Handelszentrum da, wir hatten aber eben auch Vertreterinnen und Vertreter aus einzelnen Regionen, die von Handelspolitik direkt, also Handelspolitik der EU direkt betroffen sind, aus Brasilien, aus Äthiopien, von der Afrikanischen Union, aus den USA, und wir hatten eben auch den neuseeländischen Umweltminister zugeschaltet, der nochmal aus seiner sozusagen Erfahrung beschrieben hat, wie will Neuseeland eigentlich mit seinem Wellbeing-Konzept, das existiert dort ja gesetzlich, einen Anteil haben an einer anderen Ausprägung von Handelskriterien, die im gegenseitigen Vorteil zu vereinbaren sind. Und wir werden nicht an der Frage vorbeikommen können, dass Handel und Nachhaltigkeit, so hieß das Panel, das entscheidende Kriterium sein wird für die nächsten 5, 7, 10 Jahre. Und wenn es uns nicht gelingt, da einen neuen Ansatz zu formulieren, wird es schwierig, weil wir brauchen ja auch ein gerechtes weltwirtschaftliches Funktionieren. Wir können nicht unsere wirtschaftliche Entwicklung auf Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde konzipieren und aufbauen. Also wenn wir über die Reduzierung der CO2-Emissionen hierzulande sprechen, das Greening, den New Green Deal der Europäischen Union verabschieden, strenge Gesetzgebung, hat das viel auch damit zu tun, sind wir überhaupt in der Lage, die Rohstoffe dafür zu haben, die wir aus anderen Regionen, wenn wir über Digitalisierung, wenn wir über E-Mobilität, über eine andere Infrastruktur diskutieren und da versuchen auch, Stichwort Wärmepumpendiskussion in Deutschland, dann wird es nur funktionieren, wenn wir eben nicht im alten neokolonialen Denken die anderen Regionen als Zulieferer für unsere sozusagen zukunftsfähige Industrie sehen, sondern wir müssen schon sehen, wie gestalten wir die Wettbewerbsbedingungen so, dass auch wir einen Anteil haben an der Beschreibung, bei der Ausgestaltung einer nachholenden, selbstständig, selbsttragenden wirtschaftlichen Entwicklung in anderen Regionen der Erde. Und das ist internationale Handelspolitik konkret.
Ihr habt über Ziele gesprochen und habt versucht, neue Ziele für die europäische Handelspolitik zu definieren. Zumindest steht das so in der Beschreibung des Panels. Welche Ziele sind denn die alten Ziele überhaupt gewesen? Bevor man zu den neuen Zielen kommt, ist es ja erstmal gut zu wissen, was waren denn eigentlich die alten Ziele und was ist die Kritik, die konkrete Kritik an den alten Zielen gewesen?
Vielleicht fange ich nochmal anders an. Seit dem Lissabon-Vertrag in Kraft, also 2009, 2010, seiner Inkrafttreten, ist die Kompetenz für die internationale Handelspolitik von den Mitgliedstaaten an die EU abgetreten worden. Das heißt, der Rat und das Parlament als Co-Gesetzgeber sind voll verantwortlich für die Art und Weise, wie Handelspolitik der EU funktioniert oder eben nicht funktioniert. Das führt automatisch zu dem Nachdenkprozess, wie muss Handelspolitik ausgestaltet werden. Und wir haben als Parlament relativ schnell nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages gesagt, nee, wir müssen schon aus Sicht unserer Wählerinnen und Wähler und der Menschen in unseren 27 Mitgliedstaaten und den Partnerstaaten nachdenken, haben sie was davon? Also reicht das neoliberale Freihandelsmodell als Benchmark für Handelspolitik? Und wir haben gesagt, nein, wir wollen, das ist ein langer Kampf in den letzten 15 Jahren gewesen, nicht von den Linken allein, aber von uns auch maßgeblich immer mit vorangetrieben, wie Menschenrechte, wie soziale Fragen in anderen Gesellschaften, wie Unternehmensverantwortung wahrgenommen werden muss, damit aus dem Handel nicht weiter Ungerechtigkeiten im Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden oder von großen und kleinen Staaten, zwischen Großunternehmen und mittelständischen und kleinen oder Mikrounternehmensgruppen entstehen. Also dass man international erreichte Standards, die aber meistens freiwillig sind, im Rahmen der OECD eingegangen oder die mal in einem Abkommen so erwähnt werden, aber auf dem Papier schön klingen, in der Realität aber nicht untersetzt und nicht umgesetzt werden. Wie kommen wir da weg? Und deshalb ist auch mit der Konferenz noch einmal auch von mir nachdrücklich an die Kommission gewandt, eingefordert worden, wir werden im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts nicht um verpflichtende, durchsetzbare Nachhaltigkeitskapitel, das heißt die Verantwortung sowohl von Staat als auch von Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten, für Beschäftigungspolitik für alle, für Umweltstandards, für Belange, die in einem größeren Zusammenhang auch wichtig sind, selbst in einem bilateralen Umgehen, mehr vorbeikommen. Und das ist eigentlich das Neue in der Veränderung zu der alten Freihandelspraxis. Und ich spreche, und das hat auch die Konferenz eigentlich nachdrücklich gezeichnet, Beyond Growth heißt eigentlich faire Wirtschaftsweise, faire Handelsbedingungen und kooperative Zusammenarbeitsformen zu entwickeln.
Das heißt, bisher stand im Zentrum ja eher, du hast das eben schon mal angedeutet, die Frage von Handelsbilanzüberschüssen oder Defiziten, die Absicherung der eigenen Rohstoffnotwendigkeiten. Das soll also weiter gefasst werden nach eurer Vorstellung, nach den Vorstellungen des Europäischen Parlaments oder zumindest einer größeren Zahl.
Ich meine, die Meinungen im Parlament sind ja auch sehr unterschiedlich. Also ich will ja auch nicht verschweigen, dass zwischen den einzelnen Fraktionen durchaus große Unterschiede bestehen in der Art und Weise, wie gehen wir konkret rein in die Ausgestaltung solcher Abkommen. Und auch nochmal zwischen Parlament und dem Rat andererseits, der ja jeweils die wirtschaftlichen Interessenslagen auch der 27 Mitgliedstaaten widerspiegelt und deutlich macht. Und das heißt, es ist ein ständiges Ringen. Und wir wollen erstens, dass auch juristisch durchsetzbare Kriterien in jeden Vertrag rein müssen, Das verlangen wir von der Kommission, das verlangen wir als Linke, auch größtenteils als Grüne und Sozialdemokraten, auch von so abzuschließenden Abkommen mit anderen Partnern. Oder aber eben, dass man innerhalb der WTO wegkommt von dem reinen, wie du sagtest, Überschuss-Defizit-Denken in den Handelsströmen, sondern wo wir sagen, nein, auch Handelsströme haben ihren Beitrag zu leisten für Ernährungssicherheit für Menschen in anderen Teilen der Erde und in der EU. Also auch hier, wir haben ja auch keine Ernährungssicherheit für alle. Selbst in den reichen Staaten gibt es arme Menschen und die haben nicht jeden Tag Zugang zu allen Nahrungsmitteln. Und müssen wir auch jeden Tag alle Nahrungsmittel haben? Also muss man fortsetzen, dass man, das war auch ein Beispiel auf der Konferenz einer Wissenschaftlerin, eben die Avocado jeden Tag und immer im Supermarkt vorfinden. Oder findet man sie eben nur zu den Reifezeiten in den jeweiligen Regionen der Erde, dann auch in Supermärkten, auch hierzulande vor. So, also das, was sich sozusagen mit diesem Anspruch auf alles jederzeit verbindet, ist natürlich nicht das Better Living Konzept, sondern Better Living heißt auch, ich lebe auch in Einklang mit der Natur, mit der Umwelt. Also auch das sind Punkte, die dann natürlich wichtig sind. Und wenn Indien als einer der großen Akteure innerhalb der Welthandelsorganisation WTO eben sagt, ich muss mir meine eigenen Möglichkeiten erhalten, die Ernährung meiner Bevölkerung immer zu gewährleisten, sodass sie immer erst einmal Reis zur Verfügung haben, damit sie satt auch abends zu Bett gehen können, dann hat das natürlich auch einen Wert und den muss sozusagen auch der globale Norden zur Kenntnis nehmen und sagen, nein, das verstößt gegen die sogenannten Freihandelsprinzipien. Das heißt, wir sind aufgefordert, bei der Reform der Welthandelsorganisation genau solche Fragen auch wieder mitzudenken. Weil die Regelsetzung der WTO ist ja auch über 20 Jahre alt. Also die Rahmenbedingungen haben sich ja dramatisch verändert. Das heißt, die ganze Entwicklung von handelspolitischen Instrumenten ist eine andere. Wie konditioniert man bestimmte Dinge? Wenn man aber konditioniert, schafft sozusagen eine Seite der anderen gegenüber erst einmal eine Vorbedingung. Und ist die Vorbedingung gemeinsam entwickelt und wird sie gemeinsam als Kompromiss getragen oder ist sie ein Diktat? Und dann wird sie wiederum von einem der Handelspartner, meistens in den Entwicklungsländern, als eine künstliche Verlängerung der Vorherrschaft des entwickelten Nordens interpretiert. Und das führt dann nicht zu der eigentlichen Zielrichtung, die im guten Sinne vielleicht auch aus dem Europäischen Parlament herausgeboren wird, sondern die führt dann auch zu Verwerfungen. Und deshalb rede ich auch immer dafür, wir dürfen uns nicht sozusagen abschotten, weil wir vermeintlich am besten wissen, wie es funktioniert, sondern wir brauchen die Offenheit kooperativer Zusammenarbeit im globalen Maßstab. Und die Handelspolitik kann und sollte dazu ein Instrument sein.
Also es gibt ja manchmal auch Kritik zu lesen in entsprechenden Zeitungen, die sich damit auseinandersetzen, beispielsweise die Taz, dass Vorgaben in Richtung Umweltschutz von Ländern im globalen Süden als nicht-tarifäre Handelshemmnisse betrachtet werden. Das wäre so ein Punkt, um den es geht, worüber du eben gesprochen hast.
Ja, das wäre so ein Punkt, weil sie ja auch zu Recht darauf aufmerksam machen, dass sie durch unsere bisherige Industriepolitik, durch unsere konkrete Produktion von Waren oder auch von Dienstleistungen, die sozusagen zu Lasten der Umwelt gehen, am meisten betroffen sind. Und jetzt kommt sozusagen der Verursacher der Umweltverschmutzung und sagt, ihr müsst aber. Und das wird natürlich als ungerecht empfunden, weil sie zahlen einen doppelten Preis für die Umstellung. Das heißt, der Norden muss bereit sein, einen Großteil der Verantwortung für die Bewältigung der Folgen von Umweltverschmutzung, von schadstoffreicher Produktion zu bezahlen und damit auch in Vorleistung für die Welt zu gehen. Also das ist auch eine Verantwortung, die wir haben. Also wenn wir jetzt über die E-Mobilität sprechen, ist das ja vielleicht durchaus ein richtiger Ansatz. Wobei, wenn alle Autos auf Batterien umgestellt sind oder haben wir wieder ein Problem. Weil wo lassen wir denn die Batterien? Wie wird sozusagen eine Kreislaufwirtschaft erzeugt, die nicht zulasten einer weiteren Ausweitung der Lithiumproduktion oder von anderen seltenen Erden, die wir für verschiedene Wirtschaftszweige und die Produktion von Hochtechnologiegütern brauchen, abhängen. Also das sind Prozesse. Und da muss dann klar sein, die Lösung auch in den Ursprungsländern der Rohstoffe mitdenken und muss auch ihnen einen Anteil geben an der Art und Weise, wie sie mit einer Industrialisierung und Wirtschaftsentwicklung vor Ort umgehen können. Die ganze Frage der Wasserstoffproduktion und der Lithiumproduktion, die jetzt vor dem ganzen Boom der Energie, erneuerten und grünen Energieproduktion verbunden ist, die hat natürlich viel damit zu tun, wie das die Realität dort aussehen. Also wenn wir aus Chile Lithium aus Regionen importieren, zerstören wir dort wissentlich den Lebensraum indigener Völker, die nicht beteiligt sind an der Entscheidung auch der chilenischen Regierung oder der Verhandlungsdelegation, die ein solches Abkommen aufsetzen. Das heißt, es ist zwar ein Abkommen, das schon viele Korrektive drin hat, aber die eigentliche Struktur, die Denkweise ist natürlich noch da. Und jetzt könnte man Abkommen für Abkommen durchgehen. Und in aller Munde ist ja das Mercosur-Abkommen mit der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Was ist der Preis, den wir bereit sind zu zahlen, wenn dort kein Amazonas mehr abgeholzt wird? Und was heißt das für die Wirtschaftskooperation auch mit Brasilien oder Argentinien und anderen Mercosur-Staaten?
Also das sind dann sozusagen die Ziele, die sich verschieben müssen. Du hast das jetzt an einigen Beispielen sehr konkret gemacht. Ein weiterer Aspekt, den ihr angekündigt hat in der Beschreibung des Panels, bezieht sich auf die Indikatoren. Indikatoren, vielleicht kannst du gerade noch mal sagen, wozu dienen die, was sind Indikatoren?
Ja, Indikatoren sind schon die Frage, also ist der konkrete Export-Import-Anteil, den die miteinander handelnden Seiten haben. Stoffliche Austausche, Quoten, also Mengen, die importiert, exportiert werden, die zollfrei exportiert, importiert werden. Gibt es sozusagen protektionistische Maßnahmen seitens eines Staates oder einer Region, um erst einmal sich abzuschotten gegen den Zugang von Markt, von Waren aus dem Drittland, also in dem Falle aus der Europäischen Union, in diese Märkte hinein. Das sind ganz konkrete Kennziffern und Warenstrukturen, die in einem Abkommen oder nach vereinbarten Regeln ausgetauscht werden. Wo wir sagen, die neuen Kriterien, die damit reinfließen müssen, ist, werden bei der Produktion vor Ort im Sinne der Lieferketten und Wertschöpfungsketten, gehen dort andere Kriterien mit rein, wie Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnorm, wie Einhaltung von menschenrechtlichen Auflagen entsprechend internationaler Abkommen. Wie werden die überprüfbar gemacht und durchsetzbar gemacht? Wer bekommt das Recht dazu? Baut man in die Abkommen oder in die internationale Handelsregeln die Fähigkeit vor bestimmten Schiedsgerichten, besser vor den nationalen Gerichten der miteinander ein Abkommen abschließenden Seiten, eine solche Regelung mit ein, die dann legal, also juristisch durchsetzbar ist. Damit kommt in die Frage mit rein, sind Unternehmen gezwungen, in ihrer Wertschöpfung und in der Lieferkette solche Dinge selbstständig sozusagen zu verantworten? Und wenn sie es nicht einhalten können, inwieweit sind Unternehmen verantwortlich für die Rückverfolgung der Verletzung von solchen Bestimmungen in der gesamten Lieferkette? Das sind so Punkte. Da sind wir gegenwärtig bereits sehr weit in der Diskussion, weil wir wollen in der nächsten Woche das Lieferkettengesetz, das europäische, beim Mini-Gipfel hier in Brüssel zur Abstimmung bringen, im Plenum. Es hat den Ausschuss durchlaufen und ich kann nur jede und jeden einladen, auch diese Diskussion und auch dann die Abstimmung zu verfolgen, weil es wird sich dann zeigen, wer steht wirklich real hinter einem solchen Ansatz des Europäischen Parlaments, das jetzt mit der Fassung, die im Parlament zur Abstimmung kommt, weit über den Vorschlag der Kommission hinausgeht, zurück zu unserem Initiativantrag, den wir vor anderthalb Jahren oder einem Jahr auf den Weg gebracht haben, wo wir gesagt haben, in die Richtung wollen wir eine strenge Lieferkettengesetzgebung auf EU-Ebene durchziehen. Damit sind wir aber wiederum in der Frage, wie kommt die europäische Lieferkettengesetzgebung, wie kommt das CO2-Grenzausgleichssystem zur Beschränkung von CO2-Emissionen international daher, weil dort eben viele Partner auch im Welthandel sagen, das sind wiederum nicht tarifäre Handelshemmnisse. Und deshalb sind aus meiner Sicht diese horizontalen Handelsgesetzgebungen der Europäischen Union gute Beispiele dafür, wie man internationale Standards neu erarbeiten kann. Weil die haben wir in den USA gar nicht. Und zum Teil haben wir sie auch bei China nicht oder in anderen Regionen oder bei Indien nicht. Aber wir werden nur im Interesse des Beyond Growth, also weg vom Wachstumsbegriff, zu anderen ökonomischen Bewertungsmechanismen kommen, wenn wir diese Bewertungsmechanismen von gutem Leben, guter Arbeit, Klima, Menschenrechten, soziale Dimension, vielleicht auch Bildung und Gesundheitsversorgung, wenn wir die mit als Kriterien für Wirtschaftsentwicklung auf der jeweiligen nationalen Ebene mitdefinieren. Und das ist der spannende Moment, wo wir sind. Und deshalb war die Konferenz aus meiner Sicht auch so wichtig und ein ganz guter Punkt, wo wir so ein bisschen im geballten Rahmen diese vielen Facetten und Akzente zusammengesetzt und zusammengebracht haben.
Ja, das war ja jetzt schon mal ein Einblick, ein guter Einblick in einen kleinen Teil dieser großen Konferenz, aber es war schon mal doch so, dass man sich eine ganze Menge vorstellen kann, was auf dieser Konferenz verhandelt worden ist. Die Frage, die sich ergibt, ist, was passiert denn jetzt weiter? Du hast schon angedeutet, an der einen oder anderen Stelle, wie Lieferkettengesetz, gibt es durchaus schon Umsetzungsprozesse, kleine, vorsichtige Umsetzungsprozesse, aber das reicht natürlich nicht. Es muss ja bei dem, was du beschrieben hast, noch sehr viel mehr passieren. Also, was sind die weiteren Schritte, die ihr als Abgeordnete, die diese Konferenz, die diesen Prozess in Gang gesetzt haben, so vor Augen habt?
Also sicherlich wird jeder und jeder Abgeordnete in seinem konkreten Handlungsrahmen und Verantwortungsbereich in den verschiedenen Ausschüssen darüber nachdenken, also wie kommen die Ideen, die da auf den Tisch gepackt wurden, als Butter bei die Fische. Und wie können wir die sozusagen in den tagespolitischen Ablauf einbringen? Ich habe mir vorgenommen, auch in einem ganz anderen Bereich, nämlich ich bin ja auch noch im Verfassungsausschuss, wo wir über die Veränderung der Verträge nachdenken, vielleicht den einen oder anderen Gedanken konkret aufschreiben und sagen, das muss in den Konvent, das muss bei der Überarbeitung der Verträge unbedingt berücksichtigt werden. Das darf nicht verloren gehen. Hier haben die Abgeordneten eine Verantwortung. Dann werden wir in den Fraktionen darüber reden müssen. Es waren, wie gesagt, 20 Abgeordnete, viele, viele Besucher und Teilnehmer. Aber die Abgeordneten waren zum Teil nicht hier, sondern die waren auch unterwegs. Es war eine grüne Woche, es war also die Wahlkreiswoche. Sie waren in ihren Wahlkreisen oder sie waren in nationalen Delegationen. Das heißt, wir brauchen auch die Weiterführung der Diskussion der Konferenz in das normale Arbeitsleben des Parlaments hinein. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit diese Vorschläge, die Ideen, die Szenarien, die Argumentation, die Grafiken, die Tabellen, wo stehen wir, übersetzen und reinbringen, sodass auch andere Menschen sich mit solchen Konferenzergebnissen vielleicht beschäftigen und nicht nur vielleicht, sondern auch politische Parteien, gesellschaftliche Trägerinnen und Träger. Der Wirtschaftssozialausschuss war vor Ort, Gewerkschaften waren da. Dass, wenn die Wahlprogramme erarbeitet werden für die Europawahlen im nächsten Jahr, dass dort solche Dinge mit einfließen. Weil ich glaube schon, dass die Dimension und sozusagen der Konferenz als solcher, vor allem aber die Debatten vor dem Hintergrund der zeitlich befristeten Dimension, die uns zur Verfügung steht, um Lösungen zu finden, um konstruktive Lösungen auf den Weg zu bringen, verdammt eng gesetzt sind. Und deshalb haben wir eigentlich kaum Zeit, uns auszuruhen, sondern es muss jetzt auch in die Umsetzung gehen.
Ja, Helmut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch, für das Interview. Und ich bin dann gespannt, wie es weitergeht.
Ja, gerne. Und also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und ich bitte auch um kritische Begleitung dessen, was wir weiterhin machen werden oder nicht machen im Parlament bei der Umsetzung dieser Dinge. Es wird im September wieder traditionell das sogenannte öffentliche Forum bei der WTO stattfinden, wo viele Nichtregierungsorganisationen, aber auch Business Community, Politikerinnen und Politiker, Beamte, Beamtinnen aus der Handelswelt miteinander verschiedene Themen erörtern. Und das Oberthema wird sein Klima und Handel oder besser Handel und Klima. Das heißt also eigentlich die Chance, bestimmte Akzente der Konferenz aufzugreifen und zu sagen, wir machen auch ein Panel oder mehrere Panels im Rahmen dieser WTO Public Forum Struktur, um damit ja auch die Akteure in der Welthandelsorganisation, das sind bei Weitem am wenigsten progressive Politikerinnen und Politiker, sondern es sind Pragmatiker, es sind Wirtschaftsleute und es sind auch Unternehmensvertreterinnen und Vertreter von großen Unternehmensgruppen, um sie mit solchen Fragestellungen, ich vermeide mal das Wort zu konfrontieren, sondern einfach ihnen auch deutlich machen, auch ihr habt nur eine Chance, wenn wir gemeinsam umdenken und ihr auch die Fragen von Profit, von nackten Gewinnzahlen überdenkt. Und letztendlich ist Beyond so groß, Umverteilung. Umverteilung im Interesse des Planeten, zu Menschen und zur Umwelt.
Du wirst dann teilnehmen an dem Forum?
Ich versuche teilzunehmen. Bin ja im sogenannten Lenkungsausschuss für die Parlamentarische Konferenz der WTO. Die Parlamentarische Konferenz findet in der Regel parallel zu den Ministerkonferenzen statt und die nächste Ministerkonferenz der WTO wird im Februar in Abu Dhabi, glaube ich, stattfinden. Und wir werden also dort auch die Parlamentarierkonferenz haben. Das heißt, auch die WTO ist zu demokratisieren.
Das wäre dann ja eine Möglichkeit, unser Gespräch von heute nochmal aus einer anderen Perspektive fortzusetzen.
Sicherlich. Okay. Spätestens nach dem Public Forum schon mal.
Ja, dann komme ich auf dich zurück. Okay, dann nochmal ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Dankeschön.